Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ja klar. Mein Name ist Stefan Behrendt und ich bin nicht nur Experte für Personalmanagement und Führung, sondern auch der HR-Architekt. Sie ist Keynote-Speakerin, Autorin, Podcasterin, Sinnforscherin, Trainerin und Coach. Nach ihrer Promotion an der LMU München war sie bereits mit 26 Jahren als Dozentin an Hochschulen aktiv. Beruflich geprägt durch Stationen bei BMW, Lufthansa und Fujitsu, gilt sie heute als Expertin für Sinn in der Arbeit, Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie Frauenförderung. Sie berät DAX-Konzerne, Mittelständler und Organisationen im öffentlichen Dienst. Mit ihrem Herzensprojekt Business Mom inklusive Podcast ermutigt sie Frauen und Arbeitgeber, Elternschaft als gemeinsames Projekt zu gestalten. Denn Vereinbarkeit heißt für sie vor allem vereinbar mit mir selbst. Herzlich willkommen, Dr. Susanne Dietz. Guten Morgen aus Mannheim-Seckenheim. Wir sind im Vereinbarkeitsbasic und ich habe die Dr. Susanne Dietz bei mir im Podcast. Guten Morgen, Susanne. Hallo.
Guten Morgen, Stefan. Ich freue mich sehr. Ganz, ganz liebe Grüße.
Ich freue mich auch total, weil ich diesen Vereinbarkeitsbasic tatsächlich aus verschiedensten Perspektiven beleuchten möchte. Und ich glaube, dass ich mit dir eine total spannende und relevante Perspektive mit reinbringe. Und gleich zum Einstieg, liebe Susanne, was machen wir denn bei all den Vereinbarkeitsdebatten eigentlich falsch?
Ja, da stößt du bei mir natürlich offene Türen auf. Also was machen wir falsch? Ich glaube, es geht hier um Eigenverantwortung. Ich sage immer, es braucht ja Verantwortung auf mehreren Seiten. Zum einen bei den Arbeitgebern, aber auch, ich sage mal, bei den Eltern und speziell Müttern selbst. Ich spreche ja hauptsächlich für Mütter, weil ich ja auch selber Mutter bin, logischerweise. Aber was meine ich damit? Also wenn ich auf Social Media gucke, dann lese ich oft Posts und das ärgert mich dann als Mutter selber. Ja, also die Politik ist schuld und die Arbeitgeber sind böse und der Chef hat mich nicht unterstützt und wenn einem halt nichts mehr einfällt, dann wird das Wetter schlecht. Ja, aber mir fehlt da oft an der Eigenverantwortung, dass man auch sagt, ja, was kann ich denn tun? So, und jetzt kommt das Paradoxe, dass ich gleichermaßen aber beobachte, dass der Leidensdruck auf Seiten der Eltern massiv hoch ist. Also, dass die Arbeitgeber da zu wenig tun. Und es liegt aber daran, und deswegen Eigenverantwortung Mütter und auch Väter, dass sie nicht offen über ihre Herausforderungen sprechen. Also, dass sie nicht sagen, wie es ihnen wirklich geht, was sie brauchen vom Arbeitgeber, dass viele so tun, als hätten sie keine Kinder und dementsprechend der Arbeitgeber auch gar nicht reagieren kann. Und dann kommen halt so doofe Sätze wie, ja, wie wäre es jetzt in der Babypause, ja, hättest du jetzt mal Elternurlaub, ja. Was ja, wir wissen, dass alle die Kinder haben, das ist jetzt nicht vergleichbar mit einem normalen Urlaub. So, und dann die andere Debatte, Verantwortung der Arbeitgeber, dass ich, und das ist ja so ein Stück weit meine Mission auch, die Arbeitgeber da wach zu rütteln, zu sagen, ihr habt hier schon auch eine Verantwortung. Also das heißt, ihr dürft da hinschauen, ihr habt hier ein riesiges Potenzial sitzen an gut ausgebildeten Müttern, die meistens verloren gehen, wenn sie in Elternzeit gehen. Und das mal zu kapieren, dass ich dieses Potenzial nutzen muss. Und wir sprechen ja hier über Human Resources, also dass ich hier wirklich gutes Human Resources Management betreiben muss, das ist halt vielen noch nicht so im Kern, glaube ich, klar geworden und dass sie da auch investieren muss. Also das heißt, sowohl Eltern, Mütter als auch Arbeitgeber müssen in die Verantwortung kommen.
Aber Susanne, jetzt mal ehrlich, wir sind doch im Jahr 2025. Ich bin auch Daddy und wir erwarten tatsächlich, und wir machen die Aufnahme jetzt hier im April, kurz vor Ostern im Jahr 2025, wir werden im September auch nochmal Eltern, wir erwarten einen Sohn. So, das ist dann unser zweites Kind. Und ich glaube, dass meine Frau und ich das Thema Eigenverantwortung schon ganz gut miteinander hinbekommen. Ne? Das ist ja gleichermaßen, wenn man das denn als Rollenbild so sehen will. Was haben Arbeitgeber denn im Jahr 2025 da immer noch nicht kapiert? Also bin ja selber HRler und auch Führungskraft, aber auch aus deiner Expertise jetzt heraus, du arbeitest da mit vielen verschiedenen Unternehmen, kriegst ganz viele Einflüsse mit. Was kapieren die Arbeitgeber da denn nicht?
Die Arbeitgeber, also ich glaube, es ist wirklich die Bewusstheit, dass es sich um eine, ich sag mal, mittelfristige Sache handelt. Also das heißt, ich verstehe Arbeitgeber total, wenn ein Chef sagt, boah, das ist jetzt die fünfte Mutter, die ich habe in diesem Jahr, die sagt, ich bin jetzt schwanger und falle aus. Ich habe keine Ahnung, wie ich das Projekt noch stemmen soll. Und es ist im Grunde auch eine Vollkatastrophe. Also deswegen, Arbeitgeber haben da mein vollstes Verständnis. Aber was ich dann beobachte, ist halt in so eine Problemhypnose zu verfallen und sofort zu sagen, oh, jetzt ist schon wieder eine schwanger und oh, wie kann ich das denn schaffen? Was viele vergessen, ist halt, dass das ja relativ kurz ja ist, diese Phase. Also lassen wir es mal ein Jahr sein. Das ist ja so klassisch Elternzeit. Dann kommt die Mutter wieder zurück. Das muss ich überbrücken können, aber dann kommt die zurück. Und dann auch mal ganz ehrlich, also für viele ist ja dann auch dieses wieder in den Job zurückkommen unglaublich wichtig fürs eigene Gleichgewicht. Also die wenigsten gehen wirklich komplett in dieser Elternrolle auf. Und wenn ich das gemeinschaftlich hinbekomme, dann habe ich hier eine Mitarbeiterin oder auch einen Mitarbeiter, wenn ein Vater Elternzeit nimmt, der unglaublich loyal ist für die nächsten Jahre. Und wenn man jetzt einmal das noch weiter spinnt, also bis die Kinder selber wirklich aus dem Gröbsten raus sind, weil das ist auch noch was, was oft nicht gesehen wird, dass es ja auch unfassbar schwierig ist, ein Kind in der ersten Klasse irgendwie gut unterzubringen. Also Hortplätze sind super selten. Also da ermutige ich auch immer Arbeitgeber, investiert nicht nur in den internen Kindergarten oder Krippe, sondern überlegt mal, was könnt ihr denn vielleicht an Ferienbetreuung auch anbieten? Also damit unterstützen diese ersten 10 Jahre. Aber ganz ehrlich, dann ist vielleicht eine Frau, ich sage es mal so klassischerweise, Mitte 40, und dann arbeitet die nur 20 Jahre. Und wenn ich diesen Invest getätigt habe, dann habe ich ja eine Mitarbeiterin, die wirklich lange bleibt. Und ich glaube, diesen mittelfristigen Invest, und das ist ein Invest, den haben viele nicht auf dem Schirm. Also viele sagen dann schon, oh Gott, schon wieder. Und wie lösen wir das kurzfristig? Und das ist mir zu wenig ganzheitlich gedacht an der Stelle.
Das heißt, die Kritik geht da ganz klar an die Arbeitgebenden, aber die werden jetzt entgegnen und sagen, aber Susanne, wir können uns doch als Arbeitgeber nicht um alles kümmern. Jetzt haben wir schon den eigenen Hort hier vor der Haustür. Unsere Mitarbeitenden können ihre Kids direkt unten abgeben und nach dem Arbeiten auch wieder abholen. Jetzt sollen wir auch noch Ferienbetreuung spielen. Bis wohin siehst du diese Verantwortung bei Arbeitgebenden? Hast du da für dich irgendwie ein Schema oder hört das einfach nie auf?
Nee, ich glaube, das ist ähnlich wie in einer Paarbeziehung. Also, es kann nicht nur immer einer investieren in eine Beziehung, in eine Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Beziehung. Also, wenn immer nur die Mutter investiert und vom Arbeitgeber halt nichts kommt, dann sagt die logischerweise auch irgendwann, ja komm, dann such du dir halt jemand anders und ich gehe woanders hin. Und ähnlich ist es da. Also es muss halt auf Augenhöhe sein und deswegen muss halt dieser Kontakt auch so super gut sein zwischen Mitarbeiter und, also Arbeitgeber ist immer in persona für mich die Führungskraft, um stetig neu zu verhandeln, wo können wir gegenseitig unterstützen oder wo braucht es halt auch einen Kompromiss. Und das ist so unterschiedlich wirklich von Branche zu Branche, von Land zu Land, von Bundesland zu Bundesland. Und deswegen, ich sage, das Vereinbarkeit ist halt hoch individuell, aber im Grunde findet es im Kontakt zwischen Mutter/Vater und Führungskraft statt.
Wie können, und das hast du eingangs gesagt, Susanne, das fand ich ganz interessant, wie können wir denn als Eltern sozusagen oder als Vater, jetzt ich auch als Vater, sozusagen meinem Arbeitgeber gegenüber dann doch sagen, hey, so und so geht's mir, das und das ist jetzt wieder passiert. Wie kriege ich das denn mit meiner Führungskraft hin, wenn ich da vielleicht nicht so das beste Verhältnis habe oder auch nicht so sehr das Vertrauen im Fundament verankert ist? Hast du da eine Idee, wie wir das ansprechen können?
Naja, also das sind ja so Sachen wieder, was kann ich wirklich verändern und was nicht. Und wenn der Kontakt halt schon vorher echt mies wäre, habe ich jetzt kein Allheilmittel oder Zauberspruch, dass ich sage, so und jetzt, wo es auch noch schwierig wird, da können wir jetzt irgendwie mal diesen und jenen Satz sagen und dann wird es total gut. Nichtsdestotrotz, meine Erfahrung hat gezeigt, wenn Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, auch Eltern vorangehen und offen sprechen, also von sich aus eben das Anstoßen, dass die andere Seite dann sich auch mehr öffnet. Also das ist auch wieder diese menschliche Komponente, die wir haben. Wenn du am Spielplatz sitzt, dann erzählen dir ja auch immer alle, wie toll und wir sprechen jetzt Chinesisch schon im zweiten Lebensjahr und so weiter und so fort. Und wenn du aber mal von dir aus erzählst, Mensch, momentan, es läuft einfach total kacke und ich habe auch keinen Bock mehr und am liebsten würde ich alles aus dem Fenster werfen, dann brechen auch andere Eltern auf. Und ich glaube, ähnlich ist es auch da. Es ist eine zwischenmenschliche Beziehung und das Einzige, was wir tun können, ist wieder Eigenverantwortung, zu sagen, okay, und ich mache jetzt mal den Vorstoß und sage, lieber Chef, ich mache mit dir einen Termin, wir setzen uns mal hin und ich möchte mit dir drüber sprechen, wo ich gerade scheitere, wo es mir gut geht, wo ich Unterstützung bräuchte und dann verhandeln wir das.
Heißt auch ganz klar der Appell an Unternehmen, in Führungskräfte zu investieren, dass Führungskräfte sich diesem Thema, egal ob jetzt Papa, Mama oder auch nicht, ne, da tatsächlich so die Offenheit gegenüber individuellen oder gegenüber dem Individuum, sagen wir es mal so, weiter aufzumachen, oder?
Ja, genau. Also es ist ja im Grunde Führungsarbeit, dass ich einen guten Kontakt zu meinen Mitarbeitern habe und den stetig pflege und der situativ auch reagieren kann und ich ja natürlich als Führungskraft ja immer diesen Spagat habe, Unternehmensinteressen, Teaminteressen und individuelle Interessen zu vereinbaren und natürlich funktioniert das nicht immer, dass ich alle drei vereinbare, aber Dreh- und Angelpunkt ist halt wirklich dieser direkte Kontakt, den ich da pflegen darf. Und wie du sagst, das darf in der Führungskräftequalifizierung schon auftauchen, das darf in Führungsleitbildern auftauchen. Und dann hat eben auch dieses Thema Vereinbarkeit in der Kultur einen gesettelten Platz. Also das fängt dann nicht erst an, wenn eine Mutter in Elternzeit ist, sondern das fängt im Grunde schon viel früher an. Ich sage, eigentlich fängt es im Recruiting schon an und ist Teil der Kultur idealerweise.
Ja, da pflichte ich dir absolut bei. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, wenn man, und das erlebe ich auch bei mir im privaten Umfeld, wenn man als Führungskraft selber Papa oder Mama ist, dann hat man tatsächlich einen ganz anderen Blick da drauf, war der Natur der Sache so ungefähr. Es gibt dann aber auch die Führungskräfte, die ganz, ganz strikt Privates und Berufliches so voneinander trennen, dass die selbst in ihrer Rolle als Papa und als Führungskraft ganz unterschiedlich agieren. Und ich glaube, dass wir aus diesen Extremen raus müssen, ne? Weil im Moment sprechen wir tatsächlich ja hier mit dir über Vereinbarkeit von Familie und Beruf, aber es sind ja gerade auch schon andere Vereinbarkeitsthemen auch so ein Stück weit in einem Nebensatz gekommen, ne? Also als Führungskraft, Teamziele, Unternehmensziele, individuelle Ziele, meine eigenen Ziele, das alles miteinander zu vereinbaren. Ich glaube, dafür braucht es einfach in der Organisation ein Klima des Zusammenarbeitens und nicht dieses Gegeneinanders.
Ja, das ist ja generell. Also, und ich möchte an der Stelle nochmal betonen, ich möchte auch nicht, dass irgendwie hier Eltern dann mit Samthandschuhen angefasst werden und dann immer gucken, oh, wie geht's dir und was können wir für dich tun? Also gar nicht. Also, es geht nur darum, einen Raum aufzumachen, dass halt wirklich menschliche Kommunikation stattfinden kann. Und ich habe das auch erlebt, was du sagst, dass, ja, auch gerade wieder bei den Männern ist halt immer noch so, dass mehr Männer Vollzeit tätig sind, auch wenn sie Vater sind, aber die teilweise gar nichts von diesen Herausforderungen mitbekommen. Also das sind ältere Generationen oft noch, aber ich hätte mal nach einem Vortrag, da kam einer zu mir, der war schon an die 60 und hat sich bedankt, dass ich mal die Perspektive einer berufstätigen Mutter aufgezeigt habe, weil er meinte, er hat Enkelkinder, er hat Töchter und er hat eine Frau, aber ihm war es nicht bewusst. Und er hat es aufrichtig gemeint, also es war gar kein Vorwurf oder so, aber da dachte ich mir, ist ja total spannend. Also wie man wirklich das so von sich oder so gar nicht an sich ranlassen kann oder das Umfeld das gar nicht so spiegelt. Und ja, es braucht immer wieder diesen Austausch und wie du sagst, auch dieses Menschliche, das ist halt extrem wichtig. Aber eben, ich möchte es nochmal betonen, also ich bin überhaupt kein Freund davon, jetzt die Eltern zu betütteln. Also auch die müssen ihre Leistung bringen, weil letztlich kriegen die am Monatsende ja auch ihre Kohle dafür.
Und das finde ich jetzt einen ganz spannenden Twist, weil das kommt mir manchmal in der Diskussion auch ein bisschen zu kurz, ne? Also es wird immer über Hochleistungsgesellschaft gesprochen und sowas. Eltern, die gerade Kinder bekommen haben, die können gar nicht diese Hochleistungen bringen, weil sie auch gar nicht die notwendigen Rahmenparameter zur Verfügung haben, wie beispielsweise einen erholsamen Schlaf oder sowas. Ne? Also das wissen wir ja mittlerweile auch alles. Oder das Thema Ernährung steht dann nicht ganz mehr so im Fokus wie vielleicht davor, weil ich gar nicht die Zeit habe, mir gesundes Essen zum Beispiel zu kochen, ne? Weil das Kind die ganze Zeit schreit. Ich überspitze jetzt und provoziere da auch so ein bisschen. Aber ich glaube, das sind genau die Situationen, die wir alle im Kopf haben. Und es ist interessant, dass viele Babyboomer, wenn du auch von jemandem sprichst, der so an die 60 bist, dass wir da in dieser Vereinbarkeitsdebatte auch schon wieder einen inhärenten Generationenkonflikt oder ein inhärentes Generationenthema drin haben, weil natürlich die Generation, ich nehme da jetzt mal die Generation von meinem Schwiegervater und auch von meinem Papa mit rein, das ist so Babyboomer, die jetzt auch, ich nenne es im Herbst ihrer Karriere sind oder auch gerade in die Rente reingehen und sowas, die haben das in ihrem Arbeitsleben, glaube ich, auch nochmal komplett anders wahrgenommen und auch vorgelebt bekommen, als jetzt meine Generation mit Ende 30, Anfang 40.
Ja, auf jeden Fall. Also da hat sich ja ganz, ganz viel getan, auch im positiven Sinne. Also wenn man überlegt, ich glaube, ich bin mit Zahlen immer nicht so gut, aber ich glaube, bis 1978 musste eine Frau sich ja wirklich die Genehmigung vom Ehemann einholen, wenn sie arbeiten gehen will. Also damit sie, weiß jetzt nicht, ob das so stimmt, aber damit sie halt den Haushalt nicht vernachlässigt, ist ja heute, wo wir sagen, oh mein Gott, wie schrecklich, aber man darf sich's vor Augen führen, also da hat sich viel getan. Oder auch lustig, ich wurde mal angesprochen bei meiner ersten Tochter, damals ist schon 10 Jahre her, bin ich in Schwabing mit dem Kinderwagen spazieren gegangen. Auf einmal taucht so ein älterer Herr neben mir auf und meint so, ach, wie toll und ach, und er wünscht sich diese Zeit zurück und so. Und dann erzählt und meint aber dann so, aber wissen Sie, zu meiner Zeit, da durfte ich ja nicht mal einen Kinderwagen schieben. Also das wäre ja total verwerflich, als Mann einen Kinderwagen zu schieben. Und da dachte ich, wie krass. Ja, es ist ja noch gar nicht so lange her und da hat sich was verändert. Und ich glaube auch, die jungen Männer wollen auch mehr. Also die jetzigen Väter, die wollen ja auch mehr Anteil haben. Also die wollen ja auch, ich sag mal, was mit vorantreiben. Ich stelle mir das ja auch ganz schlimm vor, wenn man irgendwie so untätig daneben sitzt und nur die Mama quasi die Erziehungsarbeit übernimmt.
Ja, das wird bei mir und meiner Frau auch überhaupt nicht funktionieren. Also, das ist etwas, um da die den Spin auch zu dem hinzubekommen, was du vorhin meintest. Dafür muss es halt auch einen Raum geben, halt auch in einer Beziehung, ne? Also in einer Paarbeziehung. Das Wort hast du ja gerade auch schon in den Mund genommen, dass man da im Vorfeld sich mal austauschen. Und das heißt jetzt nicht, dass man sich irgendwie, keine Ahnung, mit Stift und Zettel irgendwo hinsetzt und dann mal überlegt, was machen wir denn da? Aber dass jeder einfach mal damit startet, hey, was ist denn deine Perspektive auf die Vaterrolle aus der Muttersicht? Ja. Und umgekehrt auch, ne? Oder was erwarten wir uns da? Ich glaube, das machen leider viel zu wenige, sich da wirklich ernsthaft mal Gedanken drüber zu machen. Und du sagst, wir sind eigentlich als Gesellschaft schon relativ weit, auch im Vergleich zu anderen Gesellschaften, wo es eher noch ja so ist wie bei uns in den 70ern, 80ern. Ja, du hast mit dem Frauenwahlrecht, beziehungsweise auch so dieses, hey, darf ich jetzt mal arbeiten gehen und so. Meine Generation überhaupt nicht mehr vorstellbar, dass es das irgendwie gab. Und das ist trotzdem nur so 40, 50 Jahre her. Ne? Gefühlt war das vorgestern. Das heißt, ich glaube, dieser Fokus auf das, was nicht funktioniert, ist mir, glaube ich, auch immer ein bisschen zu scharf. Deswegen finde ich es gut, wenn man auch mal den Fokus darauf richtet, was funktioniert denn eigentlich auch schon. Aber dieses Individuelle, und das ist halt das Komplexe, das darf man halt nicht aus den Augen verlieren. Aber ich glaube, auch genau da kann HR oder Führung ansetzen, diese Individualität, und wir sind in Deutschland auch nun mal eine individuelle und keine kollektivistische Gesellschaft, ich glaube, hier können wir ansetzen, ohne den Zeigefinger zu heben.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist, was du angesprochen hast, dieses Thema, dass sich Paare damit auseinandersetzen. Wie stellst du dir das vor? Und wir wissen das ja auch, also wenn ein Kind da ist, ist eh nochmal alles anders. Dann dürfen wir sowieso nochmal nachjustieren und im Grunde ist jeder Tag anders. Aber dass man sich schon mal Gedanken macht und quasi da auch, ich sag mal, es klingt immer so blöd, aber in Verhandlungen geht, wie stellst du dir das vor? Wie kann ich mir das vorstellen? Wie, wo kommen wir zusammen, wo vielleicht gar nicht. Und genauso dürfen das halt auch die Arbeitgeber machen. Ja. Also da erlebe ich es halt auch, da wird überhaupt nichts geplant. Also deswegen sage ich, es fängt im Recruiting schon an. Und natürlich frage ich nicht, möchten Sie mal schwanger werden? Das wissen wir HR, ja, das darf ich nicht fragen. Ja, aber ich kann ja von mir aus sagen, also passen Sie mal auf, bei uns wird Vereinbarkeit so gelebt und wir erwarten zum Beispiel auch von unseren Vätern, dass sie mindestens 6 Monate Elternzeit nehmen. Aber dann kann ich dann diesen Kurs aufmachen, indem ich wieder vorangehe und mal schildere, wie es ausschaut. Und dann aber auch, wenn eben wirklich, ich sag mal, akut denn ist, dass wirklich eine Schwangerschaft schon vorliegt, dann da auch schon in die Planung gehen und nicht irgendwie sagen, oh ja, jetzt sind nur 4 Monate bis zum Mutterschutz und ach ja, dann bist du ja weg. Oder so, ah, morgen bist du ja weg. Stimmt, wer vertritt dich denn dann? Also es ist jetzt kein Witz, solche Dinge passieren, weil man sich irgendwie auch nicht damit beschäftigen will, weil es irgendwie immer B-Prio hat und ah, das ist sie eh erstmal weg und irgendwie total nervig und also sich da hinzusetzen, einen Plan zu machen, wirklich bis zum Wiedereinstieg und dann aber auch während der Elternzeit diesen Kontakt zu halten, weil das wissen wir auch, wenn dann eine Mutter oder auch ein Vater in Elternzeit ist, dann sind die natürlich erstmal in einer komplett anderen Welt. Also das heißt, aus den Augen, aus dem Sinn, dann kommen plötzlich so Sätze wie, oh, ich glaube, der Job gefällt mir doch nicht mehr so, ach, ich weiß nicht, irgendwie gemeldet hat sich aber auch niemand, oh, vielleicht mache ich mich jetzt doch selbstständig. Also es gibt ganz, ganz viele, die sich echt auch selbstständig machen während der Zeit, wo man sagt, das ist ja total verrückt, aber es liegt nur daran oder hauptsächlich daran, dass dieser Kontakt so schlecht ist während der Elternzeit. Und das heißt, in diesem Kontakt darf ich auch immer wieder gucken, passt dieser ursprüngliche Plan noch? Weil das ist auch meine Erfahrung aus den Begleitungen, aus den Beratungen, die ich mache, dass hier immer wieder nachjustiert werden muss, weil du weißt nicht, was das Elternsein mit dir macht. Also das könnte ich, also könntest du sagen, ja, der schläft die ganze Zeit, ich habe jetzt schon die Fenster geputzt und mein neues Buch geschrieben, also ich weiß jetzt gar nicht mehr, was ich tun soll, ich komme jetzt nach 6 Monaten schon. Meine Erfahrung ist eher selten, ja, aber gibt's. Und dann gibt's aber halt auch andere, und da zähle ich mich dazu, die es völligst unterschätzt haben. Also ich selber hätte halt auch schon nach 4 Monaten, hätte ich mir erste Workshops wieder eingebucht. Also habe ich dann wieder absagen müssen, war irgendwie doof, ja. Aber durfte ich halt schmerzhaft lernen, dass da so gar nichts funktioniert, wie du sagst, weil ich mir nicht mehr selber was zu essen kochen konnte. Also im Nachhinein denkt man immer so, wie konnte das passieren, ja. Aber es ist am Anfang ein Vollzeitjob. Und da darf man eben auch mit dem Arbeitgeber im Kontakt sein und sagen, hey, momentan, ich kann nicht mehr gerade ausgucken, weil ich so müde bin, bin gerade so erschöpft. Also ich glaube nicht, dass ich nach 6 Monaten zurückkommen kann.
Ja, diese, ich muss schmunzeln, weil diese gnadenlose Selbstüberschätzung, die hatte ich tatsächlich auch jetzt aus meiner Paparolle. Und die Paparolle ist ja gerade zu Beginn, wenn das Kind auf die Welt kommt, ist ja nochmal wieder eine komplett andere als die Mutterrolle, ne? Also von daher, da kannst du auch keine Schablonen drüberlegen. Und natürlich unterhält man sich vorher auch mit seinen besten Kumpels, die irgendwie auch schon Papa geworden sind. Oder man hält sich mal mit seinem eigenen Papa, der davon überhaupt gar nichts mehr wusste, so ungefähr. Aber das Rollenverständnis ist auch noch ein ganz anderes. Und mein Dad war tatsächlich, als ich geboren wurde, 1985, war der auch im Krankenhaus nicht mit dabei, so wie ich das verstanden habe. Der war auf Arbeit und der wurde dann angerufen und am nächsten Tag ist der wieder arbeiten gegangen, so ungefähr. Und ich denke mir,
ja, das stimmt.
Dad, was eine Scheiße, das macht man doch nicht mehr, so ungefähr. Er sieht es jetzt heutzutage auch ein bisschen anders. Jetzt hat er seine ersten Enkelkinder und sieht, oh Mensch, das hätte ich damals vielleicht auch ein bisschen anders machen können, so ungefähr. Ne? Ich weiß auch gar nicht, ob meine Mutter das irgendwie so zugelassen hätte. Es waren halt einfach andere Zeiten.
Es war so, ja.
Genau, es war dann einfach so. Aber da jetzt sich irgendwie das Beste aus allen Welten zusammenzubauen und dann kommt der Tag der Geburt und ab dem Moment bist du sowieso so mit Emotionen vollgepumpt, egal in welche Richtung, auch egal wie anstrengend alles war, dass du eh gar nicht mehr geradeaus gucken kannst. Ja. Ne? Also auf den Moment freue ich mich auch jetzt gut, wenn man es einmal durchgemacht hat, dann weiß man, okay, so und so könnte es werden und doch kann es wieder ganz anders werden. Deswegen dieses Individuelle, ich glaube, das müssen wir uns als Führungskräfte und als Arbeitgebende, auch wenn es sehr komplex ist und man auch nicht immer, und das ist vielleicht jetzt ein ganz guter Hinweis, man kann auch nicht immer alles als Arbeitgeber abbilden.
Nee, es gibt überhaupt nicht.
Es gibt auch da Grenzen, ne, um da vielleicht eine Rolle rückwärts auch nochmal zu Beginn der Episode zu bauen, wo du gemeint hattest, dass man sich vielleicht auch als Arbeitgeber um die Ferienbetreuung kümmern kann. Idee finde ich herausragend gut, wird sicherlich helfen. Aber wenn jetzt der kleine 10-Personen-Handwerksbetrieb um die Ecke kommt, du ganz ehrlich, wie soll der das denn auch nur irgendwie ansatzweise gestemmt bekommen, außer sich vielleicht irgendwo mit dran zu klemmen, aber alleine die Diskussion zu führen und das aus dem Unterbewusstsein rauszuführen, ich glaube, das ist der erste richtige Schritt.
Ja, also das ist, ich bringe das Beispiel immer, weil das so eine Riesenchance wäre. Also gerade für die großen Unternehmen, die sich's leisten können, weil das ist mit einer der Hauptschmerzpunkte bei Eltern mit Schulkindern, die sagen, ich habe keine Ahnung, wie ich diese Ferien überbrücke. Ja, ich habe viel zu wenig Urlaubstage. Und dann wird ja auch noch ein Kind vielleicht mal krank oder so. Ja, also es ist ja nicht so, dass mich nur Ferien. Und das ist eben genau, das darf man sich nicht ans Bein binden automatisch, dass ich jetzt auch noch dafür verantwortlich bin. Das kann ich als Chance sehen, dass ich mich dadurch von meinem Wettbewerb, also zu Zeiten des Fachkräftemangels, dass ich mich da absetze und sage, hey, pass mal auf, liebe Mitarbeiter, also bei uns, wir sorgen uns darum, aber natürlich kein Must-Have. Also das sind alles Ideen und Angebote, aber ich muss halt für mich selber gucken, was passt. Und was du sagst, ist halt auch hier, und es ist eine zwischenmenschliche Beziehung, ja, hier klar zu kommunizieren, was kann ich leisten und was nicht. Und wo habe ich als Arbeitgeber halt auch meine Grenzen? Und vielleicht ist die Grenze auch sehr, sehr eng, dass ich sehr, sehr früh sage, ich kann hier ganz wenig für Vereinbarkeit tun, aber dann ist es auch einfach nur fair.
Und klar, und das passt so wunderbar. Ja. Und mir ist gerade so ein bisschen der Satz gekommen, so Mitarbeitenden Bonding statt Bindung, ne?
Weil, ja, glaub, ja. Voll schön.
Ein bisschen so gerade so zu Beginn. Ich weiß, dass Bonding auch durchaus eine andere Konnotierung hat, aber in unserem Zusammenhang, ne, so auch gerade zu Beginn als Papa ganz eng an seiner Tochter, an seinem Sohn dran zu sein, auch wenn einem das in dem Moment vielleicht gar nicht so bewusst ist, aber es macht was mit der mittel- und langfristigen Beziehung. Und so ist es ja auch bei Mitarbeitenden im übertragenen Sinne. Deswegen fand ich deine Einwürfe in Richtung Recruiting total richtig, denn da muss das schon anfangen und das Thema dann wirklich diesen Elefanten auch aus dem Raum zu schaffen, ne? Weil das betrifft einfach die allermeisten jetzt auch in meiner Generation, dass da das Thema Kinder eine Rolle spielt und dass man sich überlegen muss, okay, die und die Interessen will ich unter einen Hut bekommen, was bietet mir mein Arbeitgeber? Und wenn dann wirklich ein Angebot da ist, dann kann man das miteinander verhandeln und dann kann ich auch gute Entscheidungen treffen und sagen, Arbeitgeber A bietet A, B, C, aber da ist das Gehalt deutlich höher, könnte gut passen, aber Arbeitgeber B bietet das an Flexibilität, dadurch verdiene ich halt ein bisschen weniger, aber das ist es mir jetzt in dieser Lebensphase wert. Und ich glaube, diese Transparenz, diese Klarheit als Arbeitgeber zu bringen und da wieder in den Driver's Seat zu kommen, ich glaube, das muss als Quintessenz aus dieser Podcast-Episode für alle PersonalerInnen rauskommen.
Ja. Ja, also finde ich jetzt total gut zusammengefasst, weil genau das ist es ja, also was HR-Arbeit ja auch ausmacht, diesen ganzheitlichen Prozess, auch dieses strategische. Ich erlebe ja auch immer wieder, ich habe ja auch Vorlesungen an der Uni und ich erlebe immer wieder, dass manche sagen, es ist Mist, dass wir das jetzt erst im 6. Semester hatten, weil das ist so spannend, ja, es ist ja so ganzheitlich. Und genau das ist es, was du jetzt ja so schön zusammengefasst hast, also ja, wir dürfen da alle in die Verantwortung kommen und da klar kommunizieren und es braucht nicht immer die teuren Vereinbarkeitsmodelle und wir wissen das ja auch von anderen Mitarbeiterbenefits, es nutzt sich auch vieles ab. Es ist wirklich dieses, ja, sind diese schwammigen Begriffe, aber dieses respektvolle Miteinander auf Augenhöhe, die es braucht und auch, wo man denn auch frühzeitig kommuniziert und auch das finde ich fair, sowohl von den Mitarbeitenden als auch von den Führungskräften, die dann sagen, ja, wir müssen schauen, haben wir hier noch eine Perspektive, lass uns drüber sprechen. Vielleicht sind wir dann nicht der richtige Arbeitgeber, beziehungsweise vielleicht bin ich nicht die richtige Mitarbeiterin dann für dich.
Ja, Und da müssen wir, und das sei sozusagen so der Rausschmeißer aus dem heutigen Podcast-Interview, liebe Susanne, ich könnte da tatsächlich Ewigkeit, man könnte ein eigenes Format draus machen. Und du hast ja auch ein, jeder, der jetzt hier zuhört, soll auch bei dir mal in den Podcast reinhören. Den verlinke ich natürlich in den Shownotes, weil da könnt ihr dann in das Thema Vereinbarkeit nochmal etwas tiefer aus Susannes Perspektive rein, euch da reinstützen. Aber ich glaube, das, was auch für viele Führungskräfte jetzt rumkommen muss, Führungsarbeit ist halt einfach scheiße komplex. Und es gibt am Ende des Tages auch nicht immer dieses eine Muster oder diese eine Schablone, die ich irgendwo drüberlegen kann. Das ist Fluch und Segen zugleich, wenn man mit Menschen arbeitet. Ne? Das ist halt dieses Individuum in den Vordergrund rücken oder viele dann sagen Mensch in den Mittelpunkt. Ich finde diese Begrifflichkeiten ab und zu ein bisschen zu ab, weil wir müssen da Fleisch an den Knochen kriegen. Und ich glaube, heute hatten wir hier, wie ich finde, 2, 3 ganz gute Ideen. Aber ich entlasse dich nicht, Susanne, ohne dich nochmal zu fragen, was können denn jetzt meine Zuhörenden tatsächlich in den nächsten 24 Stunden anders machen bei diesem Themenfeld? Hast du da einen konkreten Tipp nochmal zum Abschluss für uns?
Ja, also die Frage ist, wer sind denn deine Zuhörenden? Ich spreche jetzt mal für 2 wieder. Es sind wahrscheinlich das Elternohr mit dabei. Also viele, die sagen, was kann ich denn als Mitarbeiter, Mitarbeiterin konkret machen? Und dann gibt es natürlich auch die ganzen wichtigen HR-Manager, die da zuhören. Was können die machen? Also das Elternohr, was wir hier machen können, ist wirklich offen über die Herausforderungen sprechen. Das hätte ich schon gesagt. Das ist total wichtig, weil nur so kann ein Arbeitgeber auch adäquat reagieren. Und damit meine ich nicht rumjammern, sondern einfach die Karten auf den Tisch legen und sagen, so schaut's bei mir aus, so geht's mir. Und das bräuchte ich, lieber Chef, liebe Chefin, was können wir tun? Und das ist was, das kann ich relativ schnell machen und relativ schnell eintüten. Und was HR-Manager tun können, ist auch mal wirklich morgen schon mal zu überlegen, auch wieder Thema Eigenverantwortung, wo machen wir hier schon was Richtung Vereinbarkeit und wo halt noch nicht. Und ich empfehle HR-Managern immer, also das ist ja auch in dem Buch HR-Management und Mutterschaft, das ich letztes Jahr veröffentlicht habe, wirklich diesen ganzheitlichen Prozess sich mal anzugucken. Also an welchen Stellen findet es denn schon statt? Und idealerweise findet es im kompletten, wie sagt man denn, inzwischen gibt es so ein englisches Wort, fällt mir gerade nicht ein, Mitarbeiterzyklus hieß früher, jetzt heißt es ja Mitarbeitendenzyklus wahrscheinlich.
Genau, und Employee Lifecycle im Englischen.
Ja, genau, das habe ich gesucht. Genau, also wo findet sich da Vereinbarkeit wieder? Und dann aber auch zu gucken, was können wir, ich sage immer, mit gesundem Menschenverstand relativ früh etablieren. Und ich gebe jetzt mal 2 Beispiele. Zum Beispiel könnte ich relativ schnell Elternnetzwerke etablieren.
Oh ja.
Also das heißt, einfach mal einmal im halben Jahr quasi 2 Stunden zur Verfügung stellen, wo Eltern sich vernetzen können. Und was ich noch schöner finde, ist Eltern-Mentoring-Programme. Das heißt wirklich so Eltern, die sagen wir aus dem Gröbsten schon raus sind, da spreche ich jetzt 10 Jahre plus Kinder haben, dass man die matcht mit sehr jungen Eltern. Weil ich glaube, da kann man einfach unfassbar viel lernen in Zusammenhang quasi auch mit der Unternehmenskultur und sagen, hey, das hat bei mir damals funktioniert und das nicht. Und da quasi Pärchen zu bilden intern, finde ich großartig, wird aber auch ganz wenig gemacht. Und das sind Dinge, die kann ich relativ schnell aufsetzen und ich sag mal fest, ohne Kosten, außer halt Arbeitszeit.
Ich wollte gerade sagen, damit hätte man dann auch elegant das Budgetthema umsiedelt. Mhm. Ja, natürlich kostet es immer Zeit, ja, aber und natürlich muss sich auch eine Person dann drum kümmern und den Hut aufhaben für so etwas. Und das ist dann natürlich, wie du sagst, Arbeitszeit, aber wir brauchen da keinen weiteren Euro- oder US-Dollar-Betrag dran tackern, dass man irgendwas, keine Ahnung, einkaufen muss oder sowas. Ja,
ja oder Riesen-Incentive oder was auch immer. Man kann immer viel Geld ausgeben. Gibt es ja auch schöne Sachen, gell? Aber
ich wollte gerade sagen, aber es muss ja zu einem selber dann auch passen und dann bist du wieder beim Thema Eigenverantwortung als Arbeitgeber. Super Schlussworte, tolle Ideen zum Schluss, Susanne. Vielen Dank dafür und da draußen, wir freuen uns über jedes Feedback. Lasst uns Kommentare da. Hört euch den Podcast von der Susanne an, kann ich nur empfehlen, habe ich im Vorfeld zu diesem Podcast auch gemacht. Dort sind noch mal ein paar mehr Ideen, also horcht da unbedingt rein. Und Susanne, dir weiterhin viel Erfolg mit den Themen und hoffentlich dann mal auf bald. Dankeschön.
Ja, ganz, ganz lieben Dank.
Tschüss, tata.
Tschüss.
Das war eine weitere Episode im Ja klar Podcast. Hat dir diese Episode auch so gut gefallen? Dann freue ich mich über dein Feedback, eine Bewertung und das Teilen mit deiner Community. Die nächste Episode, ja klar, nächste Woche Donnerstag. Bleib dran für spannende Gäste und tiefgehende Insights rund um HR, Kommunikation und Führungsthemen. Auf bald!